SWR 2 Forum.
Die neuen Regeln für das Internet, was bringt die Datenschutzgrundverordnung? Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Europa hat jetzt das strengste und modernste Datenschutzrecht der Welt. Es spricht den EU-Bürgern endlich das Recht an ihren eigenen Daten zu. Das neue Gesetz soll Internetgiganten wie Facebook oder Google mäßigen. Aber es trifft auch mittlere und kleinere Firmen, Selbstständige, Handwerker und sogar Vereine, die von dem neuen Regelwerk schlicht überfordert sind. Was bedeutet die Datenschutzgrundverordnung für Unternehmen und deren Mitarbeiter? Kommt jetzt eine Welle von Abmahnungen und Auskunftsansprüchen auf jeden zu, der eine Internetseite betreibt? Und wo liegen die Vorteile für die Bürger? Es diskutieren Peter Welchering, er ist Fachjournalist für Fragen des Internets, des Datenschutzes, Peter Schaar, der ehemalige Bundesbeauftragte für den Datenschutz, und Andrea Ruppert, Professorin für Wirtschaftsrecht in Frankfurt. Frau Ruppert, Sie sind ja auch Datenschutzbeauftragte der Frankfurt University of Applied Sciences. Früher nannte man das schlicht Fachhochschule. Der Stichtag ist da, die Europäische Datenschutzgrundverordnung, auch liebevoll DSGVO genannt, tritt jetzt in Kraft. Wie haben Sie denn die Zeit vor dem Stichtag erlebt?
Nun ja, uns war ja die Regelung seit 2 Jahren bekannt und wir haben uns eigentlich seit 1,5 Jahren auch schon auf die Umstellung vorbereitet. Sprich, wir haben entsprechende Prozesse dokumentiert, wir haben überlegt, was brauchen wir nicht, was wollen wir umstellen. Und das größte Problem waren wohl schon die Mitarbeiter, weil es ist doch aus dem Personalrat und auch aus der Mitarbeiterschaft eine Reihe von Unsicherheit auf mich zugekommen mit den Fragen, müssen wir selbst haften? Sind wir selbst als Mitarbeiter in der Verantwortung und so? Und da gilt es natürlich doch eine ganze Menge an Ängsten und so auszuräumen und auch aufzuklären. Und wir machen auch schon seit einiger Zeit in dem Bereich Schulungen, sodass die Mitarbeiter ungefähr wissen, was auf sie jetzt neu zukommt. Und das ist ja eigentlich aus deutscher Sicht gar nicht so viel.
Peter Schaar, ein Gesetz, das den Datenschutz umfassend regelt und die Verbraucher ebenfalls umfassend schützt. Das war ja immer der Traum von Datenschützern. Wird jetzt alles gut?
Ganz bestimmt nicht. Denn ein Gesetz ist erstmal ein Gesetz und es muss umgesetzt werden, es muss durchgesetzt werden, auch gegen Widerstände. Und das ist jetzt die Aufgabe, vor der wir alle stehen. Die Behörden, die Universitäten, die Unternehmen und letztlich auch die Datenschutzbehörden, die dafür zu sorgen haben, dass Verstöße geahndet werden, dass Unternehmen beraten werden in ihren Belangen des Datenschutzes, dass Betroffenen geholfen wird. Also wir sind alle gefordert, dass dieses Gesetz dann mit Leben gefüllt wird.
Peter Welchering, Sie sind Fachjournalist. In der Zeit vor dem Stichtag erlebte man, dass die Warnrufe immer mehr zunahmen, jetzt in diesen Tagen fast täglich und überall. Das lässt ja die Frage aufkommen, wurde denn vorher nicht rechtzeitig und umfassend genug kommuniziert, dass jetzt so etwas passiert wie Ängste, wie das eben Frau Ruppert erwähnt hat?
Also es wurde seitens der Bundesregierung viel zu spät auf die Europäische Datenschutzgrundverordnung eingegangen. Wir hätten hier noch Gestaltungsräume gehabt, die hätte auch die Bundesregierung wahrnehmen müssen. Die hätten auch die Länderregierungen, die ja jetzt eigentlich erst herangegangen sind, so etwas wahrzunehmen, auch noch ergreifen können. Und es ist sehr schade, dass hier die Politik doch weitgehend einfach nicht reagiert hat und erst jetzt, wo dieses Datum auch wirklich vor uns steht, mehr oder weniger ja doch in Hektik verfallen ist. Also da hätte der politische Gestaltungsraum ausgereicht, um einfach zu besseren Regelungen zu kommen. Das ist ja schade und es ist eben auch schade, dass diese 2 Jahre so weitgehend nutzlos vertan worden sind.
Wer ist da konkret als Verantwortlicher zu benennen? Selbst Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ja gesagt, naja, das Gesetz überfordert schon einige.
Also ich würde sagen, dass zum Beispiel jetzt die Länder sehr, sehr spät reagiert haben. Sie haben sich auch teilweise einfach darauf beschränkt, einfach die Bundesregelungen zu übernehmen, ohne ihren eigenen Gestaltungsspielraum da auch nochmal zu nutzen, was teilweise sehr schade ist. Und sie haben auch nicht bei ihren Übernahmen die bereits angeklungene Kritik an der Bundesregelung in Betracht gezogen und entsprechend dann auch bei der Umsetzung berücksichtigt, sodass es jetzt schade ist, dass da viel Gestaltungsspielraum zum Beispiel verloren gegangen ist. Da stimme ich Herrn Welchering zu, dass die Politik da viel zu langsam reagiert hat.
Herr Schaar, wie kann man so unsensibel sein, wo doch beim Thema Daten sich alles um Sensibilität dreht?
Nun, die Bundesregierung hat ja während des Gesetzgebungsprozesses immer wieder gebremst. Deutschland war ja nicht etwa Vorreiter, sondern war eher Schlusslicht bei dieser Debatte und wohl oder übel hat man dann zugestimmt. Was im Grunde im Gegensatz zu dem öffentlichen Image steht, dass Deutschland sich in Sachen Datenschutz ja vorbildlich verhält, das kann man so beim Gesetzgebungsprozess in Europa nicht sagen. Ich glaube auch nicht, dass es jetzt darum geht, dass die Bundesregierung bzw. der Bundestag da jetzt die Wirtschaft schützen müsste vor irgendwelchem übertriebenen Datenschutz. Diese Vorstellung ist in den Ministerien ja auch recht weit verbreitet, sondern es geht doch darum, den Unternehmen, den Behörden, den Universitäten zu helfen, diese europarechtlichen Vorgaben auch sinnvoll umzusetzen. Und da in der Tat ist durchaus manches versäumt worden. Das sehe ich als zentralen Punkt. Dass die Länder hier so spät erst eingestiegen sind, das kann ich in der Tat auch nicht verstehen.
Ein Meilenstein für die Verbraucherrechte soll diese Datenschutzgrundverordnung sein. Andere sprechen von einem bürokratischen Monster. Was ist es denn nun, Herr Welchering?
Also ich denke, ein bürokratisches Monster, darum handelt es sich bei der Europäischen Datenschutzgrundverordnung auf gar keinen Fall. Sie ist an bestimmten Stellen natürlich einfach noch weiterhin zu präzisieren. An einigen Stellen, etwa wo es um weitere Datenverarbeitung geht, wo es um Einwilligung geht, da bräuchten wir einige Bestimmungen, die noch viel weiter reichen, weil wir mit der Europäischen Datenschutzgrundverordnung letztlich das, was etwa rund um Facebook oder Cambridge Analytica passiert ist, dann auch so nicht in den Griff bekommen werden. Ich glaube, die Debatte, die wir im Augenblick führen, so bürokratisches Monster versus sie ist jetzt tatsächlich das Letzte, was noch an guten Dingen den Bürgern passieren kann, die läuft auch ein Stück weit einfach fehl.
Also aus meiner Sicht ist das doch ein ganz großer Schritt nach vorn. Zum einen ist es so, dass wir in Europa ab dem 25. Mai ein einheitliches Datenschutzgesetz haben. Bisher hatten wir 28 unterschiedliche Datenschutzgesetze, in jedem Mitgliedsland ein anderes. Und das war natürlich auch dann quasi eine Einladung für multinationale Unternehmen, sich in solchen Ländern niederzulassen, wo sie am wenigsten zu befürchten hatten. Der zweite Aspekt ist, und der ist nicht weniger wichtig, dass diese Datenschutzverordnung auch für die Unternehmen gelten soll zukünftig, die ihre Dienste von Übersee anbieten, aus den USA, aus China oder aus sonstigen Ländern, die nicht der Europäischen Union angehören. Die müssen sich an europäisches Recht auch halten. Und das betrifft zum Beispiel Google. Google hat das bisher so nicht gesehen, dass sie durch europäisches, also deutsches Recht zum Beispiel, überhaupt gebunden werden können. Also das sind zwei zentrale, wichtige Punkte, die sich ändern. Und das ist schon recht viel. Und dazu kommt noch, und das ist ja ein Punkt, weshalb ja diese Ängste auch zum Teil entstehen, dass die Datenschutzbehörden Recht in Zukunft auch durchsetzen können, dass sie bestimmte Instrumente haben, dass sie auch hohe Bußgelder verhängen können. Das führt dazu, dass Unternehmen, die bisher sich darum nicht geschert haben, jetzt sagen, oh, Datenschutz ist vielleicht doch ein Thema, um das wir uns kümmern müssen.
Aber ist das nicht auch eine Fehlkonstruktion im Gesetz, dass die Datenschutzbehörden einerseits beraten sollen und Hilfestellung geben sollen, aber gleichzeitig auch aufpassen und kontrollieren und letztlich auch die Bußgelder aussprechen? Also laufe ich nicht Gefahr, mich selbst zu schädigen als Unternehmen, wenn ich mich an eine Datenschutzbehörde ratsuchend wende und dann die feststellen, der hat alles falsch gemacht?
Ganz bestimmt nicht, denn das ändert sich ja gar nicht. Das ist ja eine Situation, mit der wir seit über 30 Jahren leben. Und solche Fälle hat es meines Wissens nicht gegeben. Das Problem war allerdings, dass vielfach die Unternehmen Datenschutzanforderungen, die bisher im Bundesdatenschutzgesetz stehen, einfach ignoriert haben, weil sie kalkuliert haben. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese nicht gesetzeskonforme Praxis überhaupt auffliegt? Und die zweite Frage war, was droht denn dann? Und da haben wir bisher Bußgelder in der Höhe von maximal 300.000 Euro gehabt. In Zukunft sind das 20 Millionen oder 4% des Weltjahresumsatzes. Dadurch wird Datenschutz jetzt zur Chefsache.
Frau Ruppert, können Sie noch ruhig schlafen bei der Androhung solcher Strafen? Sie sind ja für den Datenschutz in Ihrer Universität zuständig.
Für die Universität kann ich natürlich ruhig schlafen, weil wir sind eine öffentliche Stelle und wir sind von Bußgeldern ausgenommen. Aber das ist, glaube ich, nicht das Thema des ruhig Schlafens. Also wir haben da eher die Problematik, dass wir in die Öffentlichkeit gezerrt werden. Wir haben eher Angst vor Rufschädigung, weil es natürlich nicht so schön ist, wenn eine Universität Daten ihrer Studierenden oder Mitarbeiter verliert und dann damit in der Presse steht. Aber ich würde ganz gerne nochmal auf Herrn Schad zurückkommen, weil ich würde ihm eigentlich gerne zustimmen in Bezug auf die Reichweite der Verordnung, dass das wirklich ein großer Schritt ist, dass jetzt auch Unternehmen, die außerhalb der Europäischen Union und des europäischen Wirtschaftsraums ihren Sitz haben, eben auch sich an die Europäische Datenschutzgrundverordnung halten müssen. Sehe allerdings in der Tat da durchaus im Hinblick auf die möglichen Bußgelder noch ein kleines Problem auf die Datenschutzbehörden oder Aufsichtsbehörden zukommen, nämlich das Vollstreckungsproblem. Es ist zwar geregelt, dass es dort Hilfestellung gibt, allerdings wissen wir ja, dass die Vollstreckung immer mit einem Gleichwertigkeitsgrundsatz verbunden ist. Und dort kann es also durchaus zu Problemen geben, wenn jetzt ein Sitz in China, in Indien, in Singapur oder auch in den Vereinigten Staaten vorhanden ist des Unternehmens, weil dort eben kein gleichwertiges Datenschutzrecht mit entsprechenden Strafen vorgesehen ist und dementsprechend gegebenenfalls die Vollstreckung auch dann darum ins Leere läuft. Also das muss man, glaube ich, noch sehen, inwieweit das dann tatsächlich durchgesetzt werden muss.
Aber ein Unternehmen, das wie Google oder wie Facebook auf dem europäischen Markt aktiv ist, hat hier Niederlassungen. Die verdienen ja hier auch Geld. Und dementsprechend ist da ein Anknüpfungspunkt, auch zum Beispiel für Bußgelder. Aber ich will diese Bußgeldfrage gar nicht so sehr in den Mittelpunkt stellen, denn dadurch ist das Thema erstmal aufgewertet worden. Aber in der Praxis werden die Bußgelder sicherlich durchaus zu Anfang jedenfalls sehr moderat erlassen werden, weil die Datenschutzbehörden auch an den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz gebunden sind. Das ist ausdrücklich auch in dieser Datenschutzverordnung geregelt, dass sie bei der Verhängung von Bußgeldern zum Beispiel zu berücksichtigen haben, wie schwer ist der Verstoß, wie viele Personen sind davon betroffen, ist das vorsätzlich oder fahrlässig erfolgt, ist es einmal erfolgt oder ist es wiederholt erfolgt und wie leistungsfähig sind die betroffenen Unternehmen. Also all diese Faktoren sind im Rahmen der Verhältnismäßigkeit zu berücksichtigen, sodass dann die Vorstellung, die Datenschutzbehörde geht jetzt hin und macht jetzt den Blogger, der privat einen Blog betreibt, platt, weil er irgendeine Informationsverpflichtung nicht vollständig umgesetzt hat. Diese Vorstellung halte ich für völlig übertrieben.
Ich habe neulich eine Bekannte getroffen, die hat mir gesagt, sie würde jetzt ihre Internetseite abschalten, weil sie sich schlicht und einfach eben vor diesen Informationspflichten fürchtet und nicht so sehr vor den Datenschutzbehörden, sondern vor diesen ominösen Abmahnanwälten. Es geht so das Gerücht um, dass ab nächster Woche haufenweise Briefe verschickt werden mit Abmahnungen. Die sind natürlich alle kostenpflichtig. Was halten Sie davon, Herr Welchering?
Das ist ein weiteres Problem, das allerdings nicht direkt die Europäische Datenschutzgrundverordnung dann, glaube ich, tatsächlich sozusagen auf sich beziehen darf und dass man ihr auch nicht einfach vorwerfen darf. Wir haben natürlich tatsächlich so etwas Ähnliches wie eine, ich nenne das mal ganz bösartig, anwaltliche Abmahnindustrie, die ja aufgebaut wurde. Und die wird natürlich auch, wenn sie die Möglichkeit sieht, dass sie mit bestimmten Verstößen oder auch kleineren Unklarheiten der Datenschutzgrundverordnung Geld verdienen kann durch Abmahnungen, hier auch tätig werden. Das erwarte ich schon. Und da kann eigentlich nur helfen, auch hier ist der Gesetzgeber gefordert, dass man hier eben auch eben alle Rechtsbestimmungen, die sich hier in diesem Bereich der Abmahnung hinein entwickeln, demnächst einmal so ändert, dass mit Abmahnung eben nicht mehr das große Geld zu machen ist. Aber das ist eben kein Problem der Europäischen Datenschutzgrundverordnung. Da wird sie, glaube ich, fälschlicherweise in Haftung genommen.
Es ist ein Thema des unlauteren Wettbewerbs, ne? Und die Abmahnung, da wird eben immer gefragt, ob das eine Regelung ist, die das Marktverhalten der Wettbewerber regelt. Und da kann natürlich auch die Datenschutzgrundverordnung eine Rolle spielen, wie viele andere Regelungen, die wir haben, die sich auf den Wettbewerb auswirken auch. Und da kommen in der Regel eigentlich nur die Regelungen in Betracht, die eben Beratungs- und Belehrungspflichten betreffen oder Informationspflichten, die zwingend vorgeschrieben sind. Wenn man die weglässt, zum Beispiel das nicht auf das Widerrufsrecht hinweist, verschafft man sich einen Vorteil gegenüber einem Wettbewerber, dann kommt das in Betracht. Aber das sind wirklich sehr wenige Vorschriften, die dort überhaupt eine Rolle spielen können.
Wobei Abmahnungen ja immer voraussetzen, dass dieses Fehlverhalten einen wirtschaftlichen Vorteil bringt. Derjenige, der eine private Webseite hat, die ja wirklich nur für private Zwecke nutzt und eine entsprechende fehlerhafte Datenschutzerklärung hat, der wird auch in Zukunft im Zweifel nicht abmahnfähig sein.
Da gibt es ja diesen kuriosen Fall, jemand überreicht jemand anderem eine Visitenkarte und muss dann, und das habe ich tatsächlich in der Presse so gelesen, wahrscheinlich sagen, so und damit verbunden ist, und das möchte ich gerne noch schriftlich haben, das Recht, dass ich die jetzt zwar speichern darf, aber dann wieder löschen muss, wenn Sie das von mir verlangen, und dann weiß ich das nach. Es gibt ja auch diese Beweislastumkehr in der neuen Datenschutzgrundverordnung. Ist das jetzt möglicherweise ein gefährlicher Akt, eine Visitenkarte wegzugeben? Also die Leute machen sich diese Ängste.
Also aus meiner Sicht ist das der komplette Irrsinn, was da teilweise diskutiert wird. Wenn ich eine Visitenkarte weggebe, dann tue ich das in dem Wissen und in der Absicht, dass derjenige, dem ich die gebe, die auch verwendet, um mit mir im Kontakt zu bleiben oder in Kontakt zu treten. Ich bin eher enttäuscht darüber, wenn er es nicht macht. Und dementsprechend weiß ich einmal schon darüber Bescheid, dass der das gegebenenfalls, die Informationen, die er da drauf findet, in seinem Kontakteordner speichert. Und insofern greifen auch Informationsverpflichtungen überhaupt nicht. Also anders, als das teilweise behauptet wird. Anders sieht's aus, wenn ich jetzt diese Visitenkarte einem Dritten gebe, der jetzt eine Kreditauskunftei betreibt. Dann ist das in der Tat ein schwerwiegender Eingriff. Darüber muss dann informiert werden und da muss man fragen, ist die Rechtsgrundlage überhaupt gegeben? Aber derjenige, der eine normale Visitenkarte weggibt oder der sie entgegennimmt, der hat da auch in Zukunft nichts zu befürchten.
Die neuen Regeln für das Internet. Was bringt die Datenschutzgrundverordnung? Unser Thema im SWR2-Forum mit Peter Schaar, dem früheren Bundesbeauftragten für den Datenschutz, der Wirtschaftsprofessorin Andrea Ruppert und dem Fachjournalisten Peter Welchering. Herr Welchering, es gibt, auch das wird viel diskutiert derzeit in der Presse, möglicherweise eine Konkurrenz zwischen der Pressefreiheit und dem Datenschutz. Insbesondere Fotografen machen sich Sorgen, ob sie beispielsweise Gruppenbilder noch publizieren dürfen oder nicht, weil sie ja normalerweise doch nicht von jedem, der auf einem Gruppenbild abgebildet ist, eine Einverständniserklärung haben. Wie schätzen Sie das ein?
Also ich glaube, dass diese Diskussion unnötig hochgespielt wurde, denn tatsächlich ändert sich da ja so viel nicht. Auch bisher hatten wir, was Persönlichkeitsrechte anging, natürlich auch, was das Bundesdatenschutzgesetz anging, hier Bestimmungen. Und die Europäische Datenschutzgrundverordnung sieht hier keine Bestimmungen vor, die wesentlich darüber hinausgehen. Es ist allerdings eine bestimmte Rechtsunsicherheit entstanden, weil die entsprechenden Presse- und Mediengesetze der Länder noch nicht im gewünschten Maße angepasst sind. Das muss dringend passieren. Dazu gibt es beispielsweise am 5. Juni in der Staatskanzlei in Stuttgart einen runden Tisch, auch mit Vertretern der Medien. Und das hätte eigentlich schon vor einem Jahr passieren müssen. Also hier sind die Länder tatsächlich ein bisschen spät aufgewacht. Aber diese Aufregung und auch diese total große Verunsicherung, teilweise Panikmache, die da gemacht wurde, die kann ich nicht nachvollziehen. Da wird auch nach dem 25. Mai jeder Bildjournalist weiterhin gut arbeiten können.
Also das Bundesinnenministerium und Vertreter der Datenschutzbehörden haben deutlich gemacht, dass sie die Regelungen so interpretieren, dass das Kunsturhebergesetz, was speziell auf Fotografen anwendbar ist, auch weiterhin gilt. Und insofern hat sich da nicht allzu viel geändert.
Jetzt haben wir so viel über die Schwierigkeiten dieser Verordnung gesprochen und reden wir vielleicht auch mal von den Vorteilen. Bislang warf man den Verbrauchern vor, dass sie mit ihren Daten fahrlässig umgehen, dass sie einfach alles anklicken, was ihnen über den Weg läuft in irgendeiner App und am Ende hat keiner mehr einen Überblick über das, was er preisgegeben hat. Entpflichtet uns diese Datenschutzgrundverordnung von der Pflicht, selber auf unsere Daten aufpassen zu müssen?
Ich denke, dass sich da auch am Verhalten der Verbraucher dummerweise nicht sehr viel ändern wird. Sie werden weiterhin ihre Daten weggeben. Die Europäische Datenschutzgrundverordnung sieht ja auch immer noch das Instrument der Einwilligung vor. Und ich glaube, nach wie vor wird auch dann jemand wie ein Facebook, ein Google mit diesem Instrument der Einwilligung sehr massiv arbeiten, sodass trotz der theoretischen Möglichkeit, dass ich in Erfahrung bringen kann, wer welche Daten über mich gesammelt hat, nach wie vor die Verbraucher einfach munter weiter ihre Daten preisgeben werden. Als sozusagen Tausch bekommen sie dann Dienste angeboten und ich habe nicht die Erwartung, dass ich nun, ich sage einmal, mehr Datensouveränität bei den Verbrauchern tatsächlich durchsetzen wird. Ich fürchte, nach wie vor ist den meisten Verbrauchern vollkommen egal und gleichgültig, was wirklich mit ihren Daten passiert. Wir werden natürlich auch, wie wir es in der Vergangenheit hatten, wenn dann aktuelle Datenschutzskandale hochkochen, für 3 oder 4 oder 5 Tage eine gewisse Diskussion haben, eine gewisse Aufgeregtheit, und dann hat es sich, auch daran wird die Europäische Datenschutzgrundverordnung nach meinem Dafürhalten nicht viel ändern.
Nun, ich teile nicht ganz das negative Menschenbild, das Herr Welchering hier gerade dargestellt hat. Ich glaube nicht, dass es den meisten Menschen völlig egal ist, dass sie aber den Aufwand scheuen. Und hier stellt sich die Frage, wie diese neuen Regelungen denn auf die Menschen wirken. Natürlich wird niemand völlig anders agieren, als er das zuvor gemacht hat. Aber ein Stück weit mehr kritische Beobachtung bestimmter Anmaßungen von Unternehmen, die Daten haben wollen, das wird sicherlich eintreten. Und auf der anderen Seite gibt es eben auch Datenschutzbehörden, die dann sehr genau hinschauen müssen, ob denn diese Einwilligungen auch wirklich eine gültige Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung sind. Sind sie im Detail gegeben worden oder sind es Pauschaleinwilligungen gewesen? Wie geht das Unternehmen mit seinen Aufklärungspflichten um? Also insofern denke ich schon, dass der Verbraucher, dass der Nutzer hier auch ein Stück mehr Möglichkeiten bekommt.
Ja, die Datenschutzgrundverordnung stellt ja zentral erstmal das Selbstbestimmungsrecht der Bürger in den Mittelpunkt. Und deswegen hat auch die Einwilligung eine besondere Bedeutung in der Datenschutzgrundverordnung. Und die Problematik, glaube ich, steht das schon, dass die Bürger durchaus teilweise ohne diese ganzen Erklärungen zu lesen und so weiter dort einwilligen. Aber das Problem ist doch, dass es oft Dinge sind, die mittlerweile an der gesellschaftlichen Teilhabe oder für die gesellschaftliche Teilhabe notwendig sind, sodass man sehr schwer nur sich dem entziehen kann. Wenn Sie also Schulen haben, wo die Eltern mehr oder weniger gezwungen werden, in WhatsApp-Gruppen zu gehen, damit man irgendwie ausmachen kann, wer wann welche Kinder wo abholt und so weiter, dann ist von freier Wahl oder dem Wahlrecht auf Einwilligung nicht mehr wirklich die Rede. Und wir müssen, glaube ich, da politisch auch oder sollte politisch doch mal was getan werden vom Gesetzgeber, dass man hier doch noch mal überlegt, inwieweit denn tatsächlich die Einwilligung freiwillig ist in solchen Fällen, wo mehr oder weniger die gesellschaftliche Teilhabe damit verbunden ist. Und je jünger die Nutzer werden, desto eher können sie nicht verzichten auf solche Verbindungsmöglichkeiten.
Wobei man sagen muss, das ist eigentlich jetzt in der Datenschutzgrundverordnung schon geregelt. Also stärker und, finde ich, klarer als im bisherigen Bundesdatenschutzgesetz heißt es da, dass diese Einwilligung wirklich freiwillig zu sein hat. Und zur Freiwilligkeit gehört dann zum Beispiel die Frage, ob es ein Machtgefälle gibt. Und ein Unternehmen, das einen Marktanteil von 60%, 80%, 90% in einem bestimmten Bereich hat, zum Beispiel bei Suchmaschinen oder bei sozialen Netzwerken, das kann nicht so agieren wie ein Start-up, das gerade auf den Markt kommt, weil nämlich dieses große Unternehmen tatsächlich auch durch seine Bedingungen festlegt, wer überhaupt an diesem gesellschaftlichen Dialog teilnimmt. Und da ist dann die Einwilligung möglicherweise nicht mehr wirksam. Und das finde ich etwas, ein Thema, dem wir besonders genau dann auf den Grund gehen müssen in Zukunft, wie die Datenschutzbehörden genau mit diesem Aspekt der Freiwilligkeit umgehen.
Wir haben jetzt am Dienstag gerade gesehen, Mark Zuckerberg in der Fragestunde vor dem Europäischen Parlament. Er hat sich wohl ganz geschickt rausgewunden. Ob es ihm helfen wird, ist etwas anderes. Aber hatten Sie den Eindruck, dass der Mann geläutert ist nach dem Skandal mit Cambridge Analytica, mit dem Missbrauch von Daten, die Leute weggegeben haben, ohne richtig zu wissen, was sie da tun?
Nein, den Eindruck hatte ich überhaupt nicht. Mark Zuckerbergs Auftritt auch vor dem Europäischen Parlament entspricht dem, was er bisher an Strategie hatte. Er entschuldigt sich, er flüchtet sich in mehr oder weniger nichtssagende allgemeine Formeln, und Facebook wird das Geschäftsmodell, das Facebook hat, nämlich die Daten einfach weiterzugeben, auch nach wie vor so pflegen können. Es wird dann vermutlich, hoffentlich, rechtliche Auseinandersetzungen geben, was mit den Einwilligungen passiert und ob tatsächlich ein Opt-in hier auch wirklich ein Opt-in ist. Aber ich denke, dass sich da in den nächsten Monaten zunächst nichts ändern wird. Und ich sehe überhaupt nicht, dass Mark Zuckerberg ein anderes Geschäftsmodell auch nur andenkt. Facebook wird so weitermachen, wie sie in den vergangenen Jahren auch agiert haben.
Trotz Datenschutzgrundverordnung.
Ich interpretiere das genauso wie Herr Welchering. Da ist von echter Lernfähigkeit nicht so ganz viel sichtbar geworden. Das lag natürlich auch ein bisschen an dem Setting, an der Art, wie das Europäische Parlament diese Befragung organisiert hätte. Da hätte man ihm schon etwas genauer auf den Zahn fühlen können. Das ist offensichtlich nicht geschehen. Vielleicht war es auch gar nicht gewollt. Da hat man eine Chance verpasst. Aber in der Tat ist es so, dass letztlich jetzt die Datenschutzaufsichtsbehörden auch am Zuge sind. Sie müssen dann sich genau die Praxis anschauen und prüfen, wie weit dann diese Vorgaben, diese neuen Vorgaben auch beachtet werden. Und das ist aus meiner Sicht noch nicht so klar, was da rauskommt.
Frau Ruppert, wissen Sie, wie man bei Facebook eine Datenauskunft beantragt oder gar die Löschung seiner Daten verlangen kann?
Ich selbst weiß es ehrlich gesagt nicht, da ich selbst nicht bei Facebook bin und habe mich auch jetzt noch nicht so intensiv damit beschäftigt.
Gratuliere, also, dann sind Sie eine der wenigen.
Ja.
Also ich bin auch ausgetreten, ehrlich gesagt, vor 3 Jahren. Und damals ist es mir gelungen, die Daten gelöscht zu bekommen.
Aber mal angenommen, ich habe jetzt bei Ihnen in Frankfurt studiert, Frau Ruppert, und ein paar Jahre später fällt mir ein, eigentlich möchte ich nicht, dass Sie meine Daten weiter behalten. Wie funktioniert das rein praktisch, dass diese Daten dann wieder aus den Beständen verschwinden?
Nein, die Problematik ist bei uns natürlich, dass wir natürlich auch Archivierungs- und Aufbewahrungspflichten haben. Also Sie könnten sich rein praktisch an mich wenden. Das steht so bei uns in der Datenschutzerklärung. Und dann würde ich innerhalb der Hochschule zunächst schauen, in welchen Systemen Ihre Daten noch vorhanden sind. Das ist überschaubar bei uns, weil wir natürlich nur eingeschränkte Datenverarbeitung haben auf gesetzlicher Basis. Gegebenenfalls noch ein Alumni-Netzwerk oder so, wo Sie auf der Basis von Einwilligungen drin sind. Aber das ist ein überschaubarer Anteil und das würden wir dann entsprechend recherchieren können. Und dann müssten wir natürlich abgleichen. Und ich glaube, das ist auch ein Problem, was es auch in der Wirtschaft natürlich gibt, dass man natürlich nicht einfach Daten löschen kann, wenn jemand danach fragt. Dass man sie zeitnah suchen und finden kann, ist das eine, aber dass man sie auch eben nicht einfach löschen kann, weil es überall noch Aufbewahrungspflichten geben kann, aus dem HGB, aus allen möglichen Bereichen. Und bei uns natürlich im Hochschulrecht ist das besonders lang. Wir müssen 60 Jahre lang die Daten unserer Studierenden aufbewahren, damit wir jederzeit noch für irgendwelche Rentenansprüche Auskünfte geben können.
Wobei man wirklich differenzieren muss, und da geht auch vieles durcheinander. Es gibt ja kein Recht, dass alle Daten gelöscht werden. Aber die Daten, die alleine aufgrund einer Einwilligung erhoben worden sind, die müssen gelöscht werden. Das ist sozusagen ein großer Unterschied, ob diese Daten zum Beispiel aufgrund gesetzlicher Bestimmungen wie an einer Universität oder aufgrund eines Vertrages gespeichert werden. Also ich bestelle etwas und ich ist doch klar, dass ich das auch gegebenenfalls bezahlen muss. Da kann ich ja nicht jetzt sagen dem Unternehmen, jetzt lösch mal meine Daten, damit diese Rechnung bei mir nicht mehr ankommt. Also so etwas geht ja auch nicht. Die Daten, die aufgrund eines Vertragsverhältnisses gespeichert werden, die dürfen auch weiterhin gespeichert bleiben und die müssen nicht gelöscht werden. Und dasselbe gilt, wenn es ein berechtigtes Interesse gibt, das größer ist als das Interesse an der Speicherung. Das ist diese sogenannte Abwägungsklausel. Also das sind Punkte, die sich im Grunde gar nicht geändert haben. Und deshalb ist es auch eigentlich ein schlechter Rat zu sagen, jeder sollte jetzt um eine Einwilligung bitten. Weil wenn ich ausschließlich auf der Basis der Einwilligung die Daten erhoben habe, ein Start-up beispielsweise, dann muss dieses Unternehmen auch damit leben, dass die Daten dann gelöscht werden können, und zwar vollständig. Das kann ein Riesenproblem werden. Und deshalb rate ich da auch eher ein Stück weit zu Vorsicht und man muss sagen, Einwilligung ist nur eine Rechtsgrundlage für die Speicherung der Daten, aber nicht die einzige.
Herr Welchering, weiß ein Unternehmen, vielleicht ein kleines, etwas chaotisches Start-up überhaupt, wo überall Daten liegen? Nicht nur auf dem zentralen Server wahrscheinlich, sondern auch auf irgendwelchen anderen Datenträgern, auf USB-Sticks, möglicherweise auf dem einen oder anderen Smartphone. Möglicherweise geht auch irgendwas davon mal verloren. Wie behält man eigentlich praktischerweise den Überblick über all seine Daten?
Also der Einzelne kann eigentlich nur einen Überblick über all seine Daten behalten, wenn er sehr, sehr datensparsam vorgeht und auch ziemlich genau weiß, wohin will ich meine Daten geben und wohin nicht. Und ich denke, das tun nur wenige Menschen. Und dann muss man sehen, das eigentliche Problem liegt einfach darin, Daten, die einmal auf irgendeinem Server, der am Internet hängt, der mit anderen Internetknotenrechnern, mit anderen Internetrechnern verbunden ist, gespeichert waren, die sind letztlich nicht mit Sicherheit wieder aus dem Internet heraus. Liste bekommen. Denn die sind dann von anderen kopiert worden, die stecken in irgendwelchen Wayback-Maschinen, die sind für weitere Zwecke noch auf Server grundgesichert worden und, und. Also was einmal im Internet ist, das bleibt auch da. Daran wird auch die Europäische Datenschutzgrundverordnung allein aus technischen Gründen gar nicht viel ändern können.
Wobei die Datenschutzgrundverordnung vorschreibt, dass diejenigen, die Daten speichern, das zu dokumentieren haben in einem Verfahrensverzeichnis. Darüber haben sich viele aufgeregt und haben gesagt, das ist ein schreckliches bürokratisches Instrument, so ein Verzeichnis zu führen. Aber ich finde, das ist gar nicht so falsch, dass ein Unternehmen oder auch ein Verein sich klar machen, welche Daten speichern wir eigentlich über unsere Mitglieder, über unsere Interessenten? Brauchen wir die wirklich? Und das dokumentiert, das hätte man vielleicht vorher auch schon mal machen sollen. Jetzt ist es ab dem 25. Mai eine Vorgabe, die man erfüllen muss. Und wenn ein solches Verzeichnis ordentlich geführt wird, dann kann man auch idealiter dann feststellen, wo sind die Daten gespeichert. Dass die Praxis teilweise anders aussieht, da hat Herr Welchering völlig recht.
Und es gibt auch entsprechende technische Hilfsmittel. Also wenn man wirklich das Chaos angerichtet hat in seiner Datenhaltung, was ja auch in der Tat die Datenschutzgrundverordnung durch die Vorgaben des Datenmanagements und der Organisation eigentlich verhindern will, dann gibt es auch entsprechende Tools, wo man solche Daten wieder auffinden kann, sodass man auch tatsächlich in der Lage ist, dann zeitnah die Löschung oder den Umgang damit zu regeln.
Ich erzähle Ihnen jetzt mal ein kleines Beispiel aus meinem Gesangsverein. Den hat schon die Umstellung auf IBAN in Verzweiflung getrieben. Das sind alles etwas ältere Herrschaften und die haben es halt nicht so mit Computern und mehr mit Papier. Und da gibt es natürlich auch haufenweise Listen. Da steht drauf, wer für was verantwortlich ist, bei wem welches Werkzeug rumliegt, wem man anrufen muss, damit er das und das tut, für ein Vereinsfest oder für irgendeine andere Aktivität. Das sind natürlich, wenn man das jetzt streng sich anschaut, alles sensible Daten, alles Daten, die mit irgendetwas verknüpft sind. Sollen die jetzt noch ein Verzeichnis darüber anlegen? Sind die auskunftspflichtig? Müssen sie solche Informationen wegschließen, damit da keiner mehr rankommt? Was machen die damit?
Also wenn die tatsächlich manuell nur solche Listen führen, dann müssen sie gar nichts. Ne? Aber in dem Moment, wo sie das auf dem Computer machen, werden die Daten automatisiert verarbeitet und dann ergeben sich daraus bestimmte Verpflichtungen, aber so wahnsinnig umfangreich sind die ja auch nicht. Also so, sag ich mal, eine Übersicht sich zu verschaffen, das finde ich nicht so falsch, denn wir leben einfach in einer Zeit, wo ganz viele Daten anfallen, wo jeder, der von anderen die Daten speichert, eben da auch ein Stück sich Selbstrechenschaft abgeben sollte, wo er die speichert und wie er mit diesen Informationen umgeht.
Aber Sie verstehen schon, dass da mancher Ehrenamtliche oder auch mancher kleine Handwerker sich jetzt die Haare rauft.
Völlig richtig. Aber die Welt ändert sich. Und in einer Situation, wo Daten quasi allgegenwärtig erhoben werden, muss man auch ein Stück weit dafür sorgen, dass das in einem geordneten Verfahren geschieht. Da bitte ich schon um Verständnis für. Das muss nicht überbürokratisiert sein. So ein Verzeichnis, das kann man auch in Papierform führen. Da steht dann drauf, Daten der Vereinsmitglieder sind auf einem bestimmten Rechner gespeichert für einen bestimmten Zweck. Das ist relativ einfach gemacht. Klar, man muss sich aber damit auseinandersetzen. Da führt kein Weg vorbei. Das ist vielleicht ärgerlich, aber wissen Sie, vor 100 Jahren ist die Straßenverkehrsordnung eingeführt worden. Das war auch mühselig für die Autofahrer, sich daran zu gewöhnen, in den Städten nicht mehr ohne Geschwindigkeitsbegrenzung zu fahren, dass bestimmte Regeln zu beachten waren, dass Verkehrszeichen eben bestimmte Bedeutung haben. Das musste man einfach lernen. Das war mühselig und auch die Autoindustrie war darüber sicherlich not amused, weil man ja insofern die Freiheit der Autofahrer eingeschränkt hat. Und heute wird niemand die Straßenverkehrsordnung in Frage stellen. Und so ist es eben beim Datenschutz auch.
Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass man natürlich, was Sie eben bei Ihrem Beispiel gesagt haben, das sind ja keine echten sensiblen Daten in der Regel. Ne? Das sind Adressdaten, vielleicht ist eine Telefonnummer dabei und so weiter. Und dann stellt sich ja die Frage, ob so ein Verein oder so ein kleiner Handwerker überhaupt ein Verfahrensverzeichnis oder Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten, wie es neu heißt, führen muss. Weil es gibt ja Ausnahmen, in der Datenschutzgrundverordnung. Richtig. Für Unternehmen, die weniger als 250 Mitarbeiter beschäftigen. Die sind ja überhaupt nicht in der Pflicht, es sei denn, dass sie wirklich besondere Kategorien, also die besonders sensiblen Daten verarbeiten oder dass eben diese Verarbeitung besondere Rechte oder besondere Risiken für Rechte und Pflichten der betroffenen Personen mit sich bringt. Und das ist doch in den seltensten Fällen bei den klassischen Daten, die ein Verein über seine Mitarbeiter führt, doch nur in den wenigsten Fällen gegeben. Es gibt natürlich Vereine, das ist keine Frage, die besonders sensible Daten verarbeiten, besondere Kranken- oder AIDS-Hilfevereine oder sonstige Dinge, wo eben auch Gesundheitsdaten vielleicht erfasst werden. Aber das ist doch in den seltensten Fällen tatsächlich der Fall.
Die Berater haben gute Zeiten, die machen fantastische Geschäfte, aber wer jetzt tatsächlich Rat braucht, der findet ihn nicht, weil es praktisch keine Berater mehr gibt. Nicht nur die Vereine und Handwerker betrifft das, sondern auch kleinere und mittlere Firmen. Also wie geht's denn nach dem Stichtag weiter, wenn man sich nicht richtig vorbereitet hat? Was passiert dann, Herr Welchering?
Also nach dem 25. Mai, denke ich, wird für viele kleine Firmen, wird für viele kleine Vereine, wird für viele Freiberufler nach meinem Dafürhalten zunächst einmal nicht passieren, selbst dann nicht, wenn die diese 2 Jahre, die ja nun die Europäische Datenschutzgrundverordnung jetzt in Kraft ist, einfach überhaupt nicht genutzt haben, um sich darauf einzustellen. Sie werden jetzt durch die Diskussion auch in den Medien aufgeschreckt worden sein. Und nach allem, was ich so bisher in der Diskussion mitbekommen habe, werden auch die entsprechenden Datenschutzbehörden da doch noch zwar auf solche datenverarbeitenden Stellen einwirken, dass sie eben die entsprechenden Bestimmungen der Europäischen Datenschutzgrundverordnung dann umsetzen. Aber ich rechne nicht damit, dass es dann gleich zu den großartigen Verfahren kommt. Da wird nach meinem Dafürhalten auch von den Datenschutzbehörden sehr verhältnismäßig erstmal vorgegangen werden. Und da haben wir dann auf diese Weise nochmal eine zweite Eingewöhnungs- und Einübungsphase für die Europäische Datenschutzgrundverordnung. Und ich hoffe, die wird dann auch von diesen Leuten endlich tatsächlich genutzt, damit sie sich und ihre Datenverarbeitung auf die neuen Bestimmungen auch wirklich einstellen können.
Es gibt auch auf den Webangeboten der Datenschutzbehörden die entsprechende Handreichung. Die kann ich nur empfehlen. Die machen das Leben wirklich leichter.
Der Stichtag wird also von einer Mehrheit verpasst werden. Und diese Mehrheit fürchtet sich vielleicht auch einer Sendung wie dieser hier jetzt, dass dann der Brief vom Abmahnanwalt im Briefkasten landet. Ganz praktisch. Herr Schaar, was mache ich, wenn ich ein unfreundliches Schreiben bekomme, von wem auch immer, und aufgefordert werde, wegen eines Verstoßes, welchem auch immer, Geld zu bezahlen?
Also ich würde erstmal nicht zahlen. Ich würde mich informieren, ob das ist natürlich immer das Problem. Es gibt immer wieder unseriöse Unternehmen, die Rechnungen schicken, die völlig unbegründet sind. Das hat fast jeder schon erlebt. Also im Zweifel erstmal nicht zahlen, widersprechen, dann darauf beharren, dass das auch begründet wird. Gegebenenfalls kann man sich auch an die Datenschutzbehörde wenden, ob das richtig ist. Und in letzter Konsequenz muss man sich dann rechtlich zur Wehr setzen. Aber die meisten dieser unseriösen Abmahner, die vertrauen ja darauf, dass schon ein einmaliges Schreiben, egal ob das irgendwie begründet ist oder nicht, bei einem Teil der Empfänger dazu führt, dass sie das geforderte Geld überweisen, egal ob sie das da jetzt das gut begründet haben oder nicht. Und da würde ich sagen, im Zweifel erstmal nicht zahlen.
Herr Welchering, sollte es eine Schonfrist zur Schonfrist geben über den Stichtag hinaus?
Da bin ich durchaus dafür. Zumindest sollten wir uns überlegen, dass wir in Richtung dieses Abmahnwesens tatsächlich neue Bestimmungen haben, die beispielsweise bei der ersten Abmahnung nicht gleich eine entsprechende Kostennote haben. Faktisch wird es, glaube ich, eine Schonfrist geben, weil ja schon die meisten Landesbeauftragten für den Datenschutz angekündigt haben, dass sie in den ersten Wochen nach dem 25. Mai hier sehr, sehr behutsam, sehr verhältnismäßig vorgehen wollen und auch bei Verstößen zunächst einmal mit den Betroffenen auch reden wollen, um diese Verstöße abzustellen. Da scheint also dann tatsächlich der Schwerpunkt nicht so sehr auf Aussprechen von Strafen, Bußgeldern zu liegen, sondern tatsächlich in die Richtung zu gehen, dass es hier zu einer Verbesserung der Situation kommt.
Frau Ruppert, Sie sind ja hier die Praktikerin in der Runde, nicht nur als Expertin für Wirtschaftsrecht, sondern eben auch als Datenschutzbeauftragte in Ihrer Universität. Wenn jemand jetzt mit der Idee konfrontiert wird, hoppla, da habe ich ja was verpasst, jetzt muss ich mich aber beeilen. Was fängt man erstens, zweitens, drittens an, um einigermaßen auf den Stand zu kommen?
Also zunächst einmal, wie gesagt, würde ich mich auch an diese Hitzbierball auf den Seiten der Landesdatenschutzbeauftragten die entsprechenden Handreichungen ansehen, um mir einfach mal einen Überblick zu verschaffen, was kann ich wie noch machen. Das Zweite, was ich machen würde, es wäre erstmal die Außendarstellung mir ansehen. Also alles, was von außen sichtbar ist, das heißt, habe ich eine Webseite, mache ich als erstes mal die Datenschutzerklärung und gegebenenfalls nutze ich Adressdaten und so weiter, würde ich schon mal gucken, ob ich die ordnungsgemäß nutze, ob ich also entweder einen Vertrag dazu habe, woraus sich die Nutzung ergibt oder ich habe die Adressen tatsächlich selbst gesammelt, sodass ich eine Berechtigung habe.
Also ich würde vorschlagen, bevor man nach außen geht, erstmal auch intern sich nochmal klar zu machen, was geschieht da. Was ich vorhin schon mal angedeutet habe, das gilt eben auch unabhängig von der Verpflichtung, ein Verfahrensverzeichnis zu führen. Man muss sich Rechenschaft geben darüber selbst. Was mache ich eigentlich oder was machen wir eigentlich? Also der Vereinsvorstand, der einfach mal wirklich die Kategorien der verschiedenen Verarbeitungen aufschreibt und wo man guckt, das sind jetzt die Daten der Mitglieder, da haben wir die Daten von Interessenten, da haben wir vielleicht auch Menschen, die als Trainer angestellt sind oder als Mitarbeiter, sonstige Mitarbeiter. Welche Daten haben wir denn da? Einfach diese Bestandsaufnahme ist, glaube ich, immer der absolut wichtigste erste Schritt. Und dann kommt natürlich diese Frage, wie schütze ich mich gegebenenfalls vor irgendwelchen unsinnigen oder gefährlichen Abmahnungen oder so etwas. Aber dazu muss man natürlich erstmal Bescheid wissen, was man selbst macht. Ganz pragmatisch, das gilt für jeden Handwerksbetrieb, das gilt für jeden Verein gleichermaßen. Und da kommt man schon ziemlich weit und dann kommen im Grunde diese Muster ins Spiel für die verschiedenen gesetzlich geforderten Informationsverpflichtungen.
Jetzt tun wir mal so, als ob heute nicht heute wäre, sondern sagen wir in ein oder in zwei Jahren. Die Aufregung hat sich gelegt. Die Menschen haben sich an die neue Verordnung zum Datenschutz gewöhnt. Und was werden Sie dann wohl sagen in einiger Zeit, Herr Welchering? Was für ein Glück, dass uns die EU die Datenschutzgrundverordnung gegeben hat, oder um Himmels Willen, was für ein Stress?
Nach einem Jahr draufschauen werden wir vermutlich sagen, okay, sie hat nicht so viel gebracht, wie die meisten zunächst befürchtet haben auf der einen Seite, wie die anderen erhofft haben auf der anderen Seite. Wir müssen noch sehr stark an diesem Konzept der Einwilligung arbeiten. Da muss es noch sehr viel genauere Bestimmungen geben. Das muss noch sehr viel genauer angepasst werden, dass dann solche Unternehmen, solche Internetkonzerne wie Google, Facebook und Co. hier sehr viel genauer mit den Daten der Einzelnen umgehen müssen und ihr Geschäftsmodell nicht mehr so einfach umsetzen können, wie sie das bisher gemacht haben. Und nach einem Jahr werden wir vermutlich sagen, es war ein guter erster Schritt, den wir gebraucht haben, aber es war eben nur ein erster Schritt und jetzt müssen wir tatsächlich daran gehen und müssen für alle Mitgliedsländer der EU eine Datenschutzgrundverordnung weiterentwickeln, die die Daten des Bürgers und seine Datensouveränität auch wirklich in den Mittelpunkt stellt und das eben auch praktikabel werden lässt.
Frau Ruppert, Ihre Prognose zum Thema Aufwand und Ertrag?
Ich glaube, dass im Moment die Aufregung sehr groß ist und dass es eigentlich in einem Jahr oder zwei Jahren, wir sagen, es war wahrscheinlich viel Aufregung um nichts. Ich glaube, dass der Aufwand gar nicht so groß ist, wie wir im Moment eben Glauben gemacht bekommen, dass natürlich die Unternehmen sich neu aufstellen müssen, sich neu organisieren müssen, dass das eben sehr sinnvoll ist, das auch zu tun und dass der Ertrag gut sein wird, auch für die Unternehmen. Weil auch für Unternehmen ist es wichtig und gut zu wissen, was in ihrem eigenen Haus passiert, wo ihre Daten sind, wie sie damit umgehen, weil ja es auch natürlich für die eigene Produktivität gegebenenfalls von Bedeutung sein kann, zu wissen, was man eigentlich macht und in einem Datenmanagementsystem dieses auch geordnet zu machen. Also ich glaube, dass der Ertrag größer ist als der Aufwand.
Herr Schaar, die Datenschutzgrundverordnung sollte die Verbraucher besser schützen. Sie sollte die richtigen treffen, also die ganz großen Internetkonzerne, und die kleinen verschonen, nämlich Vereine und Handwerker. Wir haben darüber gesprochen. Wird sie das einlösen?
Ich denke, dass niemand in ein, zwei Jahren den Datenschutz völlig ignorieren wird, wie das bisher vielfach der Fall war. Aber es wird auch nicht alles in rosigen Farben gemalt werden. Wir werden ein Stück vorankommen, da kann ich meinen beiden Vorrednern oder meiner Vorrednerin auch zustimmen. Wir werden vorankommen, aber es bleibt viel zu tun auf europäischer Ebene. Ich denke hier an spezielle Datenschutzregelungen fürs Internet, die sogenannte E-Privacy-Verordnung. Da hoffe ich, dass wir die in einem Jahr haben werden, dass wir auch speziell im Internet noch ein Stück weiter mehr Schutz bekommen und auch klarere Regeln. Und ich setze darauf, dass die Menschen dann auch ein Stück sensibler mit ihren Daten umgehen werden. Ob das aber wirklich eintritt, das kann niemand seriös heute prognostizieren.
Peter Schaar, ehemaliger Bundesbeauftragter für den Datenschutz, Andrea Ruppert, Wirtschaftsprofessorin aus Frankfurt und der Fachjournalist Peter Welchering. Wir diskutierten zum Thema die neuen Regeln für das Internet. Was bringt die Datenschutzgrundverordnung? Am Mikrofon des SWR2-Forums Thomas Ihm.